Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung.
Eine neue Folge von Fatusch beenden und heute wollen wir über Schutzkonzepte sprechen. Schutzkonzepte, das ist etwas, da denke ich sofort an Dinge wie Steuererklärung, Datenschutzerklärung oder auch allgemeine Geschäftsbedingungen. Das Ganze ist aber durchaus ernst und, wenn man genauer hinguckt und hinhört, auch sehr interessant. Katharina, was sind deine Gedanken dazu?
Ja, meine Gedanken dazu sind überhaupt nicht in die Richtung, sondern das sind ja Forderungen nach Schutzkonzepten gegen sexuelle Gewalt, um Kinder und Jugendliche zu schützen, um PädagogInnen oder andere Mitarbeitende in Institutionen handlungsfähig zu machen, um ihnen Wissen zu geben. Also bei mir ist der Gedanke Schutzkonzepte etwas ganz Wichtiges und etwas, was es überall geben sollte, wo Kinder und Jugendliche und andere vulnerable Personen sind. Ach ja, und genau, natürlich auch in Kirchengemeinden sollte es eben Schutzkonzepte geben. Das erzählt die evangelische Kirche ja auch sehr gerne. Und ich finde das sehr schön, dass wir heute eine grundlegende Folge dazu machen. Dafür freuen wir uns sehr, weil wir heute Ulrike Hoffmann hier haben. Sie ist Mitglied der Unabhängigen Aufarbeitungskommission beim Amt der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier mittun darf.
Schön, dass Sie da sind.
Wir freuen uns sehr. Sie haben eine total interessante Biografie. Und zwar haben Sie in ganz vielen verschiedenen Bereichen oder in verschiedenen Positionen gearbeitet. Sie sind Krankenschwester, was heute eben Pflegefachfrau heißt, haben sich weitergebildet, Intensivanästhesie, sie haben Sozialwissenschaften studiert, promoviert in Sozialwissenschaften und 2025, herzlichen Glückwunsch, sind sie auch habilitiert worden.
Dankeschön.
Vor allen Dingen sind sie auch, weswegen wir jetzt auch wegen den Schutzkonzepten auf sie zugegangen sind, am Uniklinikum Ulm und sind da im Bereich E-Learning auch unterwegs gewesen.
Ja, ganz genau. Ich leite eine Arbeitsgruppe, die heißt Wissenstransfer Dissemination E-Learning. Wir entwickeln Online-Kurse zu Kinderschutzthemen und da ist natürlich auch eines von den Themen, das wir bearbeiten, ist das Thema Schutzkonzepte in verschiedenen Kontexten. Hier haben wir auch Online-Kurse entwickelt, zum Teil auch in Zusammenarbeit mit der Hochschule in Hildesheim zum Beispiel. Und ja, bilden da einfach Fachkräfte zu diesem Thema auch fort. Und ich bin auch Mitglied der Schutzkonzeptgruppe bei uns an der Klinik, weil wir uns da sehr intensiv mit dieser Thematik eben auch schon seit Jahren auseinandersetzen und habe in dem Sinne dann auch so die praktische Perspektive da mit auf dem Schirm.
Bevor wir zum eigentlichen Thema mit Schutzkonzepten kommen, würde ich von Ihnen gerne nochmal was zur Aufarbeitungskommission hören. Das ist ja ein Begriff, den haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal genannt. Vielleicht können Sie uns nochmal etwas darüber sagen.
Die Aufarbeitungskommission hat im Prinzip das Ziel, das Thema Aufarbeitung breit auch zu positionieren, ist ja jetzt auch mit einem Gesetz verstetigt worden. Und unser Ziel ist es sozusagen, ja, Betroffene anzuhören. Das wird durch sogenannte Anhörungsbeauftragte gemacht. Das heißt, Betroffene können sich an uns wenden, können sozusagen ihre Geschichte erzählen. Und das Ziel ist eben, Betroffene sichtbar zu machen, aber eben auch die Wichtigkeit des Themas Aufarbeitung gesellschaftlich, politisch eben sichtbar zu machen und ja auch immer wieder zu verdeutlichen, dass es eigentlich ein Recht auf Aufarbeitung braucht. Also, dass jede betroffene Person auch ein Recht darauf hat, dass die Geschichte aufgearbeitet wird, dass aus den Fehlern gelernt wird, dass in den Institutionen geschaut wird, wie ist es eigentlich zu den Missbrauchsfällen gekommen und dass eben Lehren daraus gezogen werden und Institutionen in dem Sinne auch Verantwortung übernehmen für das Unrecht, das in ihren Mauern sozusagen geschehen ist. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt auch gesetzlich verstetigt sind, dem sogenannten UBSKM-Gesetz und dass wir dadurch jetzt eine dauerhafte Struktur sozusagen bilden, weil wir jetzt einfach nochmal perspektivisch auch schauen können, welche Themen sind wichtig, sollten weiter bearbeitet werden, welche Themen könnten in den nächsten Jahren eben wichtig werden und dieses Thema immer auch wieder präsent zu halten, in die Politik einzuspielen, in die Gesellschaft einzuspielen und eben ja Bedarfe und Sichtweisen Betroffener eben auch deutlich zu machen.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die uns eben immer wieder begegnet, dass Betroffene diese Aufklärung und Aufarbeitung wollen, also für sich selber, um zu verstehen, wie das möglich war und gleichzeitig auch damit das nicht wieder passiert oder damit man heute anders handeln kann, damit Kinder und Jugendliche das nicht nochmal erleben müssen. Das ist also ja eine sehr hohe Motivation bei Betroffenen. Und ich glaube, das ist eigentlich fast so ein fließender Übergang zum Thema Schutzkonzepte. In der Geschichte der Schutzkonzepte, das ist ja auch was, was Betroffene schon lange fordern.
Im Prinzip erste Überlegungen sozusagen zu möglichen Schutzmaßnahmen gab es eigentlich nur in den 1990er Jahren. Und da gab es auch erste wissenschaftliche Beschäftigungen mit diesem Thema. Ganz häufig ist es passiert aus der Beschäftigung mit konkreten Fällen in Institutionen, dass dann einfach deutlich geworden ist, auch vor allem auch im Kontext so von Nachbearbeitung oder Aufarbeitung, welche Strukturen oder welche Risikofaktoren eigentlich dazu geführt haben. Und es gab dann vor allem auch in der Jugendhilfe zum Beispiel Beschäftigung mit dieser Thematik. Da gab es auch so ein paar Autorinnen vor allem, die da eben führend waren. Und es hat dann auch in den 1990er Jahren erste Forschungsprojekte zu diesem Thema gegeben, wo man sich das im Prinzip so ein Stück weit breiter angeschaut hat. Man muss ja auch sagen, die Kirchen, vor allem die katholische Kirche, hat ja dazu parallel auch so eine Geschichte, weil als 2010 der sogenannte Missbrauchsskandal war, war das ja nicht das erste Mal, dass in der katholischen Kirche Missbrauchsfälle bekannt geworden sind, sondern in Wellen ist das immer mal wieder bekannt geworden. Dann hat man sich damit eine Weile auseinandergesetzt. Da gab es ja auch in anderen Ländern, in Irland, in Australien, Aufarbeitungsprojekte, gab es Kommissionen, gab es Strukturen und genau, also das Thema ist immer mal wieder präsent geworden. Was man sagen muss, es ist in unterschiedlichen Bereichen sehr unterschiedlich präsent gewesen. Ich komme ja aus dem medizinischen Bereich eher, da ist es lange gar kein Thema gewesen. Am ehesten noch im Kontext der Psychotherapie, dass man da über Übergriffe gesprochen hat im Therapieverhältnis, aber jetzt gerade so in der Somatik, ne, Übergriffe im Krankenhaus, das ist lange gar nicht groß irgendwie Thema gewesen. Und man muss eigentlich sagen, das 2010 mit dem sogenannten Missbrauchsskandal, das ist da auch so ein bisschen so ein Wendepunkt gewesen, weil es eben eine breite, öffentliche, fachöffentliche, wissenschaftliche Debatte gegeben hat über das Thema Schutz in Institutionen. Ich glaube, man muss auch beim Thema Aufarbeitung so ein bisschen aufpassen, dass man die Betroffenen in Familien nicht vergisst, weil ganz häufig geht es um Institutionen, geht es um Kirche, geht es um Schule, um Krankenhaus, um religiöse Gemeinschaften und so. Und die Betroffenen in Familie werden da manchmal so ein bisschen vergessen, in Anführungsstrichen, auch weil das so ein Stück weit auch schwieriger ist, Aufarbeitung in Familien auch eben zu erzwingen. Und in 2010 ist eben vor allem aus dem Kontext der katholischen Kirche und der Reformpädagogik, namentlich Odenwaldschule, sind eben Fälle bekannt geworden. Und diesmal ist das auch sozusagen nicht wieder ins Vergessen geraten, sondern es ist eben sehr breit auch in den Medien sozusagen auch aufgegriffen worden. Und das hat dann auch die katholische Kirche auch gezwungen, sich damit mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Auch die Odenwaldschule hat sich ja breit auseinandergesetzt und ist ja so ein Stück weit, könnte man vielleicht sagen, an ihrer eigenen Aufarbeitung auch gescheitert. Die Schule gibt es ja nicht mehr. Und was neu war, ist, dass sich damals sehr, sehr viele Betroffene an das damals gegründete Hilfetelefon, also die Anlaufstelle, eben gewendet haben, haben ihre Geschichten erzählt und haben aber auch eben Forderungen sozusagen gestellt, was müsste Politik besser machen. Und diese Forderungen gingen in ganz verschiedene Bereiche. Also es ging um bessere Therapie, um bessere Hilfen, um Ausstattung von Fachberatungsstellen. Es ging um rechtliche Aspekte, aber es ging eben auch um Schutz in Institutionen. Und da ist sozusagen das Thema Schutzkonzepte dann auch einfach sehr präsent gewesen. Es wurde ja damals auch ein runder Tisch sexueller Kindesmissbrauch gegründet mit verschiedenen Arbeitsgruppen. Und auch dort ist das Thema Schutzkonzepte eben sehr breit besprochen oder diskutiert worden. Und es wurden sogenannte Mindeststandards sozusagen formuliert, also Elemente von Schutzkonzepten, die eben umgesetzt werden müssten, um Kinder in Institutionen besser vor Gewalt zu schützen.
Was ist denn jetzt ganz konkret ein Schutzkonzept im Kinderschutz? Also ich kenne Brandschutzkonzepte zum Beispiel. Da geht es zum Beispiel um die Frage, ich habe ein Hochhaus, da könnte es brennen. Wie kriege ich die Leute, die im oberen Stockwerk sind, nach unten? Oder ich mache eine große Veranstaltung unter freiem Himmel. Da braucht man, glaube ich, so ein Blitzschutzkonzept zum Beispiel auch. Da ist die Frage, wie stelle ich sicher, dass die Leute, die da im Freien stehen, nicht vom Blitz getroffen werden können? Das heißt, ich muss zum Beispiel Räume zur Verfügung stellen, wo die schnell hingehen können, damit sie nicht getroffen werden. Wie sieht das jetzt ganz konkret bei Kindern und Jugendlichen aus? Das sind ja Sachen, die lassen sich ja gar nicht so einfach fassen, wie ein Gebäude zum Beispiel.
Mhm.
Also ich hatte ja schon gesagt, dass der Runde Tisch damals sogenannte Mindeststandards formuliert hat. Also das hat im Prinzip Elemente vorgegeben, die Teil von Schutzkonzepten sein können. Also zum Beispiel Personalentwicklungsmaßnahmen, dass es eine Gefährdungsanalyse gibt, also dass man sich anschaut, in welchen Situationen, an welchen Orten in der Institution kann es eben zu Übergriffen kommen. Dass Kinder beteiligt werden, dass es ein Beschwerdeverfahren gibt, dass man einen Plan hat für Verdachtsfälle, dass man Fachkräfte fortbildet. Also solche Dinge sind damals im Prinzip formuliert worden. Das ist über die Jahre auch ein Stück weiterentwickelt worden in der Praxis. Zum Beispiel, dass das irgendwie klar ist, Medien zum Beispiel, soziale Netzwerke sind 2010 noch gar kein Thema gewesen. Aber heute muss ein Schutzkonzept eigentlich auch sich mit Medienpädagogik beschäftigen. Wie gehen Kinder mit dem Smartphone um? Was darf gefilmt werden, fotografiert werden? Dass klar ist, ich kann nicht einfach die Leute, andere Leute in der Institution fotografieren und dann stelle ich das einfach mal so ins Netz. Also, dass man darüber mit Kindern ins Gespräch kommt. Also ein Teil von Schutzkonzepten, kann man sagen, sind diese Elemente, die eben umgesetzt werden sollen. Also, dass es zum Beispiel einen Interventionsplan gibt, wenn es einen Verdachtsfall gibt, dass dann klar ist, wie gehen wir vor, wo muss das gemeldet werden, was wird dann sozusagen passieren. Das Zweite, was aber aus meiner Sicht wesentlich wichtiger ist, ist eine Haltung in der Institution zu implementieren, dass es in der Institution keine Gewalt gibt. Und an dieser Haltung zu arbeiten, ist eigentlich so ein Stück weit, müsste eigentlich tägliches Brot in jeder Institution auch sein. Also, dass man sozusagen eine Haltung des Schutzes oder der Achtsamkeit eben aufbaut und eben alle sozusagen d'accord sind, dass Kinder vor sexuellen Übergriffen geschützt sind, dass man sich regelmäßig mit diesem Thema Gewaltprävention auch auseinandersetzt. Ich mache ja relativ viel Fortbildung zu Schutzkonzepten im Krankenhaus und da sage ich immer, ja, im Krankenhaus gibt es halt Strahlenschutz und es gibt Infektionsschutz und es gibt eben auch Gewaltschutz und das ist alles auch wichtig und damit muss man sich eben auch auseinandersetzen. Aber der Unterschied ist eben, dass es sozusagen diese Haltung braucht. Also wenn ich ein Schutzkonzept entwickle und hefte das in einem Ordner ab, jetzt habe ich irgendwie einen Interventionsplan gemacht und ein Beschwerdeverfahren einfach mal festgelegt, und das wird aber im Alltag gar nicht gelebt, die Leute wissen darüber nicht Bescheid, dann kann es eigentlich auch nicht im Sinne eines Schutzes von Kindern und Jugendlichen wirksam werden. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass Institutionen ja in zwei Richtungen wirksam sein sollten. Also sie sollen einmal Schutzorte sein, dass eben klar ist, in der Institution darf es nicht zu Gewalt kommen, das muss verhindert werden durch entsprechende Maßnahmen. Aber auch, dass Einrichtungen Kompetenzorte sind. Das heißt, wenn Kinder oder Jugendliche daheim Gewalt erleben oder in einem anderen Kontext Gewalt erleben, dass die Institution da sozusagen wach ist, dass sie das merken, mit dem Kind stimmt irgendetwas nicht und dass dann auch klar ist, was macht man dann eigentlich, ne? Also das Kind ansprechen oder dass es eben auch gerade bei Kinderschutzfällen es einen Kontakt gibt zum Jugendamt, wo dann einfach klar ist, wann muss gemeldet werden oder dass man Ansprechangebote nutzt, Hotlines, wo man sich informieren kann, wie die medizinische Kinderschutzhotline zum Beispiel. Also, dass auch für diesen Fall sozusagen Ablaufpläne eben definiert sind. Und auch hier braucht es aber eine Haltung, ne? Fällt mir das überhaupt auf, dass es dem Kind da nicht gut geht? Es ist so ruhig geworden in letzter Zeit, das sagt gar nichts mehr. Das ist vielleicht irgendwie, wirkt abwesend im Unterricht oder es ist irgendwie sonst etwas auffällig, dass ich Kinder dann einfach auch ergebnisoffen anspreche, also nicht gleich unbedingt an sexuellen Missbrauch denke, weil es kann natürlich auch andere Ursachen haben, aber dass ich Kinder eben darauf anspreche, wenn ich den Eindruck habe, denen geht es einfach nicht gut und dass ich da einmal nachhake und dem Kind ja auch einfach die Möglichkeit gebe, dass es berichten kann, was gerade nicht in Ordnung ist in seinem Leben.
Ja, ich finde, hier an der Stelle geht es ja auch darum, dass man sich verantwortlich fühlt. Also ich weiß halt, dass es genügend Personen gibt, die in pädagogischen Einrichtungen arbeiten und die sagen, ja, es geht mich doch jetzt nichts an. Also Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, die sagen, ja, ich bin ja keine Sozialpädagogin oder sowas. Also, sondern das ist sozusagen als Aufgabe natürlich für alle. Wir sind ja auch alle, also alle Lehrkräfte sind zum Beispiel ja Pflichtenträger im Sinne der Kinderrechtskonvention und dass sich das auch durchsetzt. Also ich habe das auch immer wieder gehört von Jugendlichen, dass sie gesagt haben, und damit will ich nicht, es gibt natürlich immer ganz viele Lehrkräfte, die auch was tun. So, aber es gibt eben auch immer wieder dieses, dass sich SchülerInnen an Lehrkräfte wenden und die sagen, das geht mich nichts an, das hat nichts mit der Schule zu tun oder so. Und das muss natürlich einfach aufhören, weil das ja schon so eine unglaublich hohe Hürde ist, dass sich da ein Kind oder eine Jugendlicher an jemanden wendet. Also da muss natürlich die Haltung eben sein, ja, ich bin verantwortlich. Und wenn ich nicht genau weiß, was ich tun soll, was, glaube ich, normal ist, weiß ich aber, wo ich mich beraten lassen kann.
Ja, also im Prinzip, man ist da wirklich wieder bei der Haltung. Also im Prinzip kann man schon auch sagen, Schutzkonzeptentwicklung ist ein Stück weit Haltungsentwicklung. Also dass man in der Institution drüber spricht. Ich plädiere auch immer sehr dafür, nochmal deutlich zu machen, was Leitungskräfte, Führungskräfte für eine wichtige Vorbildfunktion eben auch haben. Und wenn die sagen, das Thema Kinderschutz oder das Thema Schutz vor Gewalt, das ist mir wichtig in meiner Einrichtung, das steht relativ weit oben auf meiner Agenda, das bringen wir immer mal wieder sozusagen als Thema, dann kann Leitung da einfach auch Verantwortung übernehmen und ja, Dinge auch, sag ich mal, in eine gewisse Richtung schieben oder eben auch weiterentwickeln. Man muss ja beim Thema Gewaltschutz auch gerade, weil es ja gerade um den Kontext Schule ging, auch dran denken. Es gibt ja auch Gewalt unter den Kindern und Jugendlichen. Es gibt auch Mobbing unter Fachkräften. Also im Prinzip, wenn man an das Thema Gewalt denkt, ist das einfach was, was sehr breit ist mit vielen unterschiedlichen, ja, Zielgruppen oder möglichen Konstellationen, die man sich einfach einmal angucken muss. Und ja, vielfach ist es ja so, Institutionen denken dann, ah, Schutzkonzept, jetzt muss ich das auch noch machen. Wir haben doch schon so viel zu tun und wir haben schon so viele Verpflichtungen und so. Und man einfach eigentlich immer sagen muss, das ist eine wichtige Sache. Es ist ja auch für die Fachkräfte eine wichtige Sache, dass sie sich in der Institution auch wohlfühlen beim Arbeiten und dass man eben diese Dinge auch alle anschaut, global anschaut, die verschiedenen Zielgruppen. Und deswegen empfehle ich auch immer oder wir empfehlen auch immer, dass man erstmal eine Ressourcenanalyse macht und erstmal guckt, was hat man denn eigentlich schon alles zu diesem Thema gemacht, damit einem die Schutzkonzeptentwicklung nicht wie so ein großer Berg vorkommt, den man jetzt auch noch machen muss und das schafft man irgendwie kaum und man findet im Arbeitsalltag da gar nicht so richtig Zeit dafür, sondern dass man eben weiß, ah, da gibt es ja schon einiges. Wir haben uns schon mal zu dem Thema Gedanken gemacht oder wir haben schon mal präventiv irgendwie ein Format gemacht, ein Theaterstück oder irgendwas Interaktives mit den Kindern und Jugendlichen. Wichtig ist, dass es halt nicht dabei bleibt. Also Prävention kann nicht alles sein. Das ist wichtig, dass man mit Kindern und Jugendlichen zu diesen Themen eben auch spricht. Aber zum einen, dass man auch auf dem Schirm hat, wenn man das anspricht, besteht das Risiko in Anführungsstrichen, dass sich Kinder und Jugendliche auch melden und sagen, da ist mir was passiert und dass die Fachkraft dann auch sprechfähig ist oder dass man in solche Präventionsmaßnahmen, die man durchführt, vielleicht Fachberatungsstellen einbindet oder irgendeine Ansprechperson, da gut fortgebildet ist, die Schulpsychologin oder wer auch immer in der Institution. Und das andere ist natürlich, dass es nur mit Prävention nicht getan ist, sondern dass man eben auch schauen muss, wenn es einen konkreten Fall gibt, wie reagiert man adäquat und auch, dass man im Nachgang Fälle anschaut. Wir unterscheiden immer so ein bisschen, also wenn ich wir sage, meine ich meine Kolleginnen und ich, die Online-Kurse entwickeln. Gerade beim Thema Aufarbeitung unterscheiden wir auch so ein bisschen zwischen diesen großen Aufarbeitungsprojekten in Anführungsstrichen, wo man sagt, Kirche muss aufarbeiten, der schulische Kontext muss aufarbeiten und so weiter und dem alltäglichen Fehlerlernen, weil vieles im Alltag sind auch Grenzverletzungen, sind fachliches Fehlverhalten und da einfach hinzuschauen und den Kollegen oder die Kollegin eben darauf anzusprechen und zu sagen, okay, das wollen wir in Zukunft besser machen oder ein Kind hat sich gemeldet, vielleicht mit Verdacht auf Gewalt zu Hause, die Abläufe waren nicht klar, die Beschwerdestelle hat nicht so richtig funktioniert, wurde nicht gut angenommen und dass man im Nachgang eben schaut, wie kann man das Schutzkonzept sozusagen verbessern. Deswegen reden wir bei uns an der Klinik auch gar nicht vom Konzept, sondern wir reden immer vom Schutzprozess, um eben deutlich zu machen, das ist was Fortlaufendes. Man muss da immer dranbleiben, es weiterentwickeln und es eben im Gedächtnis der Institution sozusagen auch halten.
Ich würde gerne zwischendurch einmal nochmal kurz zusammenfassen, weil das jetzt ganz viel Information war und Jakob, spring gerne rein. Also wir haben jetzt sozusagen gelernt, dass es eine längere Geschichte hat, dass es auch schon in den 90ern, also ein bisschen auch, wie kann man präventiv arbeiten, wie kann man Schutz gestalten, aber auch, dass es bei der Entwicklung, dass es da bestimmte Elemente gibt, die irgendwie so ein Mindeststandard sein sollten. Also man könnte anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, worüber reden wir eigentlich? Also so ein bisschen so eine Fortbildungsgeschichte, was sind Gewaltformen, welche Rolle spielt Gewalt? Also ich glaube zum Beispiel, viele Personen vergessen die Rolle von Peergewalt immer wieder. Wenn wir uns die Viktimisierungen angucken bei Jugendlichen, da ist sozusagen der Graph, die Steigung ist unglaublich hoch bei Peergewalt, bei sexualisierter Gewalt bei Mädchen ab dem 12. oder 13. Lebensjahr. Bei Jungs auch, aber nicht ganz so stark. Und übrigens bei Queeren oder Menschen, die nicht so in diese binäre Geschlechterkonstruktion passen, ja auch nochmal besonders stark. Also Peergewalt ist echt ein Thema. Das haben viele Leute nicht so auf dem Plan. Also sich erstmal ein bisschen inhaltlich auseinanderzusetzen, mit der inhaltlichen Auseinandersetzung zu gucken, was haben wir denn schon, wo haben wir was gemacht, wo läuft was ganz gut, wo haben wir vielleicht auch schon Beschwerdewege, die auch geklappt haben in der Vergangenheit oder so. Und dann zu gucken, aber wo sind auch wirklich hier die Risiken und die Gefahren, die es bei uns gibt. Also ich sag mal so klassisches Thema in der Schule, was Lehrkräfte oft nicht sehen, Toiletten. So SchülerInnen-Toiletten, weil da gehen Lehrkräfte nicht hin. So ist aber ein Angstort für viele Kinder und Jugendliche. Also da und darum eben auch möglichst partizipativ zu arbeiten, weil Erwachsene alleine sich anders im Raum bewegen.
Ja, auf jeden Fall. Also eine Risikoanalyse erstmal zu machen, ist wirklich so ein ganz zentraler Bestandteil. Und schon im Abschlussbericht des Runden Tisches wurde betont, dass es nicht eine Blaupause für Schutzkonzepte gibt, sondern dass jedes Institution das Schutzkonzept für sich selbst entwickeln muss. Und ich finde, besonders gut sieht man das an der Risikoanalyse. Die Risikoorte, die Risikosituationen sind im schulischen Bereich ganz andere als in der Medizin. Da geht es nochmal um ganz andere Aspekte und das muss man eben einfach anschauen. Wo könnte es in der Einrichtung zu Übergriffen kommen? Was könnten Risikosituationen sein? Man weiß ja aus Fällen auch ganz viel über Risikosituationen, dass 1:1-Situationen zum Beispiel Risikosituationen sein können. Oder ich komme ja sehr stark aus dem medizinischen Bereich, überall, wo es um Dinge geht, die im Intimbereich stattfinden, Pflegemaßnahmen, Untersuchungsmaßnahmen, hier auch 1:1-Situationen, Psychotherapie oder ja, zum Beispiel im Aufwachraum oder so, wo Leute eben alleine sind im Nachtdienst, ne? Und das eben anzugucken und wie es gerade auch schon gesagt wurde, es partizipativ anzuschauen. Wir haben bei uns an der Klinik vor Jahren mal eine Risikoanalyse gemacht, auch mit den Kindern und Jugendlichen. Da wurde sozusagen auf Basis eines Bildes oder einer Zeichnung der Klinik wurden im Prinzip Orte angeschaut, wo fühlen sich die Kinder und Jugendlichen wohl, wo gehen sie gerne hin, wo gehen sie nicht so gerne hin, wo nehmen sie lieber jemand mit oder wo gehen sie gar nicht gerne hin. Und dann auch eben gefragt, woran liegt es denn, dass ihr da nicht gerne hingeht? Ne? Also was stimmt an dem Ort irgendwie nicht oder welche Situation ist irgendwie besonders schwierig und blöd? Und gerade aus dem Schulkontext, ne? Also neben Toilettenfall fällt einem da, also mir zumindest spontan auch ein, Umkleidesituation im Sportunterricht. Also das ist ja auch irgendwie sowas, ne, wo man dann nochmal schauen muss, sind da Mädchen, Jungen voneinander getrennt, ist da dafür gesorgt, dass da nicht die Lehrer eben reinkommen und da schauen oder beim Schwimmunterricht oder eben solche Sachen. Und es ist sehr zentral in jeder Institution, dass man sich das individuell anschaut, auch mit den Kindern und Jugendlichen und mit denen auch Lösungen bespricht. Also bei uns in der Risikoanalyse hatten die Kinder und Jugendlichen dann auch zum Teil auch gesagt, was sie stört und wie sie sich vorstellen können, dass das sich die Situation da verbessern könnte, dass der Raum anders aussehen könnte. Beleuchtung und solche Sachen waren da eben Thema. Und was wir auch zum Beispiel partizipativ mal besprochen hatten in einem Projekt, war die Frage, wo würdest du dich beschweren, wenn etwas nicht in Ordnung ist mit deiner medizinischen Behandlung? Um da einfach mal zu hören, an wen würden sich Kinder und Jugendliche überhaupt wenden? Sind das Personen? Würden die sozusagen an elektronisches System, ne? Heute sind die ja ganz viel mit dem Smartphone zugange. Oder geht es eher um offizielle Stellen und einfach mal zu schauen, wie könnte das sozusagen gut gestaltet werden, eben ein Beschwerdeweg. Und das ist ja in Schulen auch die Frage, ne? Ist die Vertrauenslehrkraft wirklich jemand, die Vertrauen auch genießt, zu der Kinder und Jugendliche eben auch hingehen und auch schwierige Dinge eventuell mal berichten oder ist das eben nicht der Fall?
Ja, und also wir sind ja auch, uns geht es ja auch immer um Kirchengemeinden und da geht es ja auch wirklich sehr spezifisch darum. Also natürlich kann man sagen, alle PastorInnen sind ja immer Vertrauenspersonen, weil die ja SeelsorgerInnen sind. Aber das ist ja nicht immer so, nicht immer für alle Jugendlichen oder Kinder oder andere Schutzbefohlenen so. Und manchmal sind es ja auch genau die Täter. Von daher, ich glaube, das ist ja wirklich was, wo man immer auch gucken muss, dass es da mehrere Angebote gibt.
Auf jeden Fall. Und man kann ja immer auch nochmal versuchen, ob man das gut über eine externe Beschwerdestelle lösen kann. Ne? Also die externe Beschwerdestelle sollte jetzt nicht sein, hier gibt es von der, keine Ahnung, vom Bistum oder von wem auch immer eine Telefonnummer und da können Sie mal anrufen und die Person wird aber gar nicht sichtbar. Ich glaube, dass solche Angebote nicht so sehr wirksam sind, weil es ja auch ein großes Vertrauen erfordert, so etwas Schwieriges wie einen sexuellen Übergriff anzusprechen. Aber es könnten zum Beispiel Fachberatungsstellen sein. Also was wir so festgestellt haben, es ist wichtig, dass diese Menschen sichtbar sind, dass da irgendwo ein Foto hängt, das klar ist, das ist die Person XY. Und dann steht da vielleicht auch das Vertrauen, die Person anzusprechen. Man muss auch immer noch mal gut schauen, es ist was anderes, ob Erwachsene sich irgendwo melden oder ob Kinder und Jugendliche sich irgendwo melden, ne? Oder auch das ist was, wo man Schutzkonzepte individuell anpassen muss, ist, sich Risikogruppen anzuschauen. Wo können sich eigentlich Menschen mit Behinderung hinwenden? Wo können die auch hingehen? Wo ist es barrierefrei? Menschen, die zum Beispiel eine kognitive Einschränkung haben, ist das Beschwerdesystem so, dass die überhaupt verstehen, dass sie sich dort melden können? Oder auch Menschen, die vielleicht nicht gut Deutsch sprechen und die man grundsätzlich mal über diese Thematik vielleicht in mehrsprachigen Flyern oder so eben auch aufklären sollte. Also auch das ist sozusagen eine Anpassungsnotwendigkeit von Schutzkonzepten, sich Risikogruppen spezifisch anzuschauen und zu überlegen, ist das Beschwerdesystem auch für diese Person zum Beispiel nutzbar? Oder wenn ich Informationsmaterialien mache für Kinder und Jugendliche zu dem Thema, dann müssen die Materialien für Kinder und Jugendliche, die eine kognitive Einschränkung haben, vielleicht ganz anders aussehen als die für Kinder, die eben keine kognitive Einschränkung haben. Und da muss man halt einfach überlegen, individuell anpassen, auch nochmal schauen, was sind eigentlich die sozusagen die Zielpersonen in meiner Institution? Sind es Kinder und Jugendliche? Sind es Menschen mit Behinderung? Oder um wen geht's da? Um wen geht's da eigentlich?
Also es geht ja um Beschwerdewege. Ich glaube, eine Sache ist ja auch in die Richtung von allen, dass die Kinder und Jugendlichen überhaupt erkennen können, was passiert. Also weil ich glaube, das ist ja eine der größten Erfahrungen ist, dass man sexualisierte Gewalt und Missbrauch überhaupt in der Regel erstmal gar nicht so gut erkennen kann, wenn man davon betroffen ist, weil Täter, TäterInnen eben sehr planvoll vorgehen und auch das Umfeld, also sowohl ihre, ich sag mal, in dem Kontext Opfer blenden und manipulieren, aber ja auch das Umfeld. Und da finde ich, kommt ja auch wieder der Baustein der Fortbildung an dieser Stelle für die anderen Erwachsenen in einer Organisation, in einer Kirchengemeinde und überhaupt also auch der Verhaltenskodex ins Spiel. Was ist denn eigentlich in Ordnung? Was finden wir in Ordnung? Finden wir das in Ordnung, wenn der Pastor mit Jugendlichen in einem Zimmer schläft? Ich würde mal sagen, sollte man nicht in Ordnung finden, aber kann man ja mal diskutieren.
Ja, Verhaltenskodex ist tatsächlich auch, ich finde, es ist auch ein wichtiges, sage ich mal, Abstimmungsinstrument, um in Institutionen auch eine gemeinsame fachliche Haltung zu bestimmten Sachen zu haben, ne? Auch hier kann man ja wieder so im Ampelprinzip sagen, okay, das finde ich in Ordnung oder nein, da bin ich mir nicht so richtig sicher. Oder vielleicht auch, was im klinischen Bereich auch immer wieder eine Rolle spielt, ich bin mir unsicher in der Situation. Ist es jetzt angemessen? Können wir es anders lösen? Wie sieht es eigentlich konkret aus? Oder Dinge sind auch eben nicht in Ordnung und da finde ich so ein Verhaltenskodex, da gibt es so wahnsinnig viele Punkte, die man da einfach in den Teams auch mal diskutieren müsste und die sich natürlich von Institution zu Institution auch sehr, sehr stark unterscheiden. Ne? Eine Schule, die vielleicht mit Schülern auf Klassenfahrt geht oder so, da muss man das diskutieren, spielt jetzt im medizinischen Bereich zum Beispiel keine große Rolle. Was tatsächlich, wo ich bei Kirchengemeinden so ein bisschen, sage ich mal, eine Herausforderung sehe, ist, dass es ja hier gar nicht um Diskussionen unter Fachkräften geht. Und die Frage ist, ne, wer diskutiert eigentlich so einen Verhaltenskodex, wo man dann immer auch nochmal schauen muss, wie kann man das sozusagen auch gut gestalten? Und da finde ich es besonders wichtig, dass von extern nochmal ein Input kommt, vielleicht von einer Fachberatungsstelle oder dass man jemand einlädt, nochmal zu sagen, das sind Risikofaktoren. Da wissen wir, in solchen Situationen kommt es gehäuft zu Übergriffen. Wenn Sie solche Situationen in Ihrer Kirchengemeinde auch haben, dann müsste man das vielleicht mal diskutieren oder man müsste mal schauen, schafft man eine kleine Gruppe oder irgendeine Struktur, die sich mit solchen Dingen eben auch mal auseinandersetzt sozusagen dauerhaft, ne? Und das einfach auch anschaut, dass da Dinge nicht so einfach abgenickt werden. Und das haben wir schon immer so gemacht. Und das war doch bis jetzt auch nicht kritisch. Das ist ja immer auch gerne mal so ein Abwehrmechanismus, ne? Machen wir doch schon immer so, ist noch nie irgendwie was passiert.
Oder wir wissen nicht davon.
Ja, genau.
Oder wenn was passiert ist, dann finden wir es einfach mal nicht so schlimm oder glauben das einfach nicht. Entschuldigung, aber das sind ja so diese Abwehrstrategien, also.
Ich finde auch das Thema Fortbildung nochmal wichtig. Es gab ja von UBSKM so eine Initiative, die sich an Bystander gerichtet hat. Ne? Schau hin, kann sexuelle Gewalt beenden und so. Ich finde solche Initiativen zur Sensibilisierung super wichtig. Aber genauso wichtig finde ich, dass die Person, die dann Bystander ist, auch weiß, was sie dann tun kann. also jetzt hat die Nachbarin das wahrgenommen, da ist irgendetwas, möglicherweise sexualisierte Gewalt. Und was mache ich denn jetzt eigentlich? An wen kann ich mich wenden? Und nochmal viel verstärkter ist es aus meiner Sicht im Fachkräftebereich, dass man sagt, es ist wichtig, über Risikofaktoren zu wissen oder überhaupt sich erstmal bewusst zu machen, dass Institutionen Orte sind, an denen es eben auch zu Gewalt kommen kann und dass man dann eben einfach darüber informiert ist, was sind eigentlich Risikosituationen. Also ganz viel geht es um Sensibilisierung, nochmal sozusagen in einem ersten Schritt, weil ich glaube, auch wenn wir das Thema jetzt schon einfach sehr, sehr lange bearbeiten und spätestens seit 2010 das immer wieder auch Thema gewesen ist, gibt sicher noch Institutionen oder Fachkräfte, die das Thema einfach noch gar nicht so auf dem Schirm haben und wo es einfach noch mal so ein bisschen auch eine Nachschärfung braucht, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie haben von Strahlenschutz im Krankenhaus gesprochen. Und da würde ich mal sagen, diese und jene Strahlen, die es in einem Krankenhaus gibt, die sind in einem anderen Krankenhaus, das die gleichen Maschinen hat, genauso schädlich. Da gibt es relativ wenig Diskussionsbedarf. Man kann nicht sagen, ja, in unserem Krankenhaus, da ist das nicht so. Das haben wir schon immer so gemacht, sondern das ist überall gleich. Ich nehme wahr, dass viele Schwierigkeiten haben, Schutzkonzepte zu erstellen, weil sie vor einem großen leeren Blatt Papier stehen oder sitzen und sagen, ja, jetzt müssen wir da irgendwas schaffen. Ja, das sollen wir mit Beteiligung machen. Da müssen wir diskutieren, was hier Risikofaktoren sind. Also ich denke mal, was jetzt wirklich Probleme sind, also ein Problem ist es, wenn eine erwachsene Person sexuelle Dinge mit einer minderjährigen Person, wenn ich das nicht weiß, kann ich das nachlesen. So, das ist in Ordnung, das kriegt man hin. Aber bei der Risikoanalyse, finde ich, da fängt es schon an, schwierig zu werden. Ist denn das was man eigentlich ja so Laien vor Ort überlassen kann? Also ich meine, in einem Krankenhaus, da gibt es sicherlich Leute, die dafür engagiert und bezahlt werden, genau zu gucken, wie weit darf ich mich an die Röntgenmaschine ransetzen oder bis wohin muss ich die Person, die die Röntgenmaschine auslöst, vom Patienten auch entfernen, wenn das Ding losgeht. Also da wird ja, glaube ich, wenig gemutmaßt. Und na, was denkst du denn, was könnte problematisch sein? Ich finde das ein bisschen schwierig, weil letztendlich ist doch der Schutz von Kindern ziemlich klare Sache, die eigentlich wenig Diskussionsspielraum hat.
Ich glaube, dass das diskutiert wird, ist, glaube ich, auch gar nicht so das Thema. Aber was ich wahrnehme, also auch im medizinischen Bereich, ist eine große Unsicherheit zu Schutzkonzepten, weil das bisher auch gar nicht so Thema gewesen ist. Also wie gesagt, ich mache ja immer wieder Vorträge und ich arbeite dann viel auch oder schildere das auch über Skandalfälle, die es gegeben hat, um einfach ein Bewusstsein zu schaffen. Aha, auch ein Arzt, auch eine Pflegekraft kann Kinder und Jugendliche sexuell missbrauchen oder im Krankenhaus spielen auch andere Gewaltformen eine große Rolle, ne? Körperliche Gewalt, auch zum Beispiel nicht medizinisch indizierte freiheitsentziehende Maßnahmen, Zwangsmaßnahmen können da Thema sein, ne? Als Gewaltform und so, sondern da geht es erstmal um Sensibilisierung. Was so ein bisschen der Unterschied ist, bei Strahlenschutz gibt es einfach klare Vorgaben. So und so weit bitte am Röntgengerät, dann weg, raus aus dem Raum, dann kommt irgendwie ein Geräusch sozusagen, dass klar ist, okay, da fließt jetzt Strahlung. Und das sind auch Dinge, das lässt sich relativ gut auch kontrollieren. Werden die Hände desinfiziert? Wie funktioniert das? Beim Schutzkonzept ist es wesentlich schwieriger. Im Krankenhaus gibt es ja jetzt sogar eine Verpflichtung, Schutzkonzepte gegen Gewalt umzusetzen. Da ist das Qualitätsmanagement für zuständig. Die haben aber häufig mit diesem Thema bis dato gar nichts zu tun gehabt, sondern wenn, findet das eher auf den Ebenen von Stationen oder Kliniken statt. Also so wie wir zum Beispiel bei uns an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie eben eine Schutzkonzeptgruppe haben. Tatsächlich ist es so, eine Risikoanalyse, es gibt relativ klare Risikofaktoren. Die liegen einmal in den Personen, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche besonders gefährdet sind oder Menschen mit Behinderung und so weiter. Und ich denke auch so diese Situationen, die Orte, das kann man sich gut anschauen. Was schwieriger ist, ist in Institutionen strukturelle Risikofaktoren, wo es zum Beispiel Machtungleichgewichte gibt, wo es Hierarchien gibt. Und da sehe ich auch sehr stark Leitungskräfte in der Verantwortung, das kritisch zu reflektieren. Und das ist aber natürlich eine Riesenherausforderung. Also gerade Krankenhaus ist ein wahnsinnig hierarchisches System und diese Hierarchien kann man auch nicht gut aufbrechen, ne? Also das wird noch ein sehr, sehr langer Prozess sozusagen sein. Wenn man jetzt wieder zurückkommt sozusagen zu den Kirchengemeinden, dort gibt es natürlich in der Kirche auch Hierarchien. Und das ist genauso schwierig, diese Dinge eben aufzubrechen. Und da wird eine Kirchengemeinde sicher auch sehr, sehr stark herausgefordert sein. Trotzdem macht es aus meiner Sicht Sinn, es sich lokal anzuschauen. Wie arbeiten wir in unserer Kirchengemeinde? dadurch, dass es da jetzt eine Verpflichtung gibt, im klinischen Bereich, ich sehe das als was, da ist das Glas halb voll und halb leer. Das Glas ist halb voll, weil man sagen kann, es gibt jetzt endlich eine Verpflichtung. Kliniken müssen sich damit auseinandersetzen, auch wenn sie das bis dato überhaupt noch gar nicht gemacht haben. Halb leer ist das Glas halt so ein bisschen mit, okay, das QM erstellt jetzt was, also das Qualitätsmanagement heftet das ab und damit ist sozusagen der Berichtspflicht dann Genüge getan. Aber der Fragestellung, wird es dann im Alltag gelebt, was da sozusagen entwickelt worden ist? Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Und natürlich diese Fragesensibilisierung, ne? So Abwehr, bei uns passiert sowas nicht, ist noch nie passiert. Für meine Mitarbeitenden lege ich die Hand ins Feuer und so weiter. Ich würde jetzt denken, dass jeder, der schon Übergriff in der Institution hatte, für den Mitarbeitenden vielleicht vorher auch die Hand ins Feuer gelegt hat und dann ist es halt trotzdem zu einem Übergriff gekommen. Ne? Also ich glaube, das ist keine gute Grundvoraussetzung, so zu denken.
Also wenn ich jetzt ein Schutzkonzept erstellen müsste, zum Beispiel in der Kirchengemeinde, ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn es klare Vorgaben wie im Krankenhaus gäbe mit den Abständen, damit man etwas zum Orientieren hat, was man entsprechend ausbauen kann, was man mit Inhalten füllen kann, wo man sich daran orientieren kann, damit Mindeststandards auf gar keinen Fall unterschritten werden. Ja, ich kann ja immer noch sagen, ich gehe noch einen Meter weiter vom Röntgengerät weg, aber bitte nicht zu nah dran.
Pädagogik, und das würde ich jetzt auch mal der Gemeindepädagogik sagen, ist ein Austarieren von Nähe und Distanz. Man braucht eine angemessene Distanz und eine angemessene Nähe. Also Pädagogik funktioniert nicht ohne Nähe und diese Nähe kann gefährlich werden. Also wenn wir keine Beziehung aufbauen in einer pädagogischen Konstellation, dann passiert kein Lernen, dann wird die Entwicklung schwierig und Kinder und Jugendliche, die Beziehung und Nähe suchen und denen die auch immer wieder sozusagen verweigert wird, weil jemand sagt, ich darf hier niemanden umarmen, sind zum Teil auch besonders gefährdet, weil Kinder und Jugendliche die allermeisten das Bedürfnis haben, auch mal in den Arm genommen zu werden. Ich sage immer, wer niemanden missbrauchen will, missbraucht ja niemanden versehentlich. Also ich kann als Lehrkraft, als Pädagogin, ich kann ungeschickt sein, ich kann über Grenzen gehen, ich kann mich richtig blöd verhalten, ich kann jemanden verletzen, auch eine Grenzverletzung.
Also im Prinzip kann man das ja auch so ein bisschen zusammenbringen. Sie, Herr Feistauer, haben gesagt, es wäre gut, wenn man Vorgaben hätte, ne, die man abarbeitet. Jetzt für Krankenhäuser gibt es klare Vorgaben, da muss ein Interventionsplan gemacht werden und so weiter, ein Beschwerdesystem und diese Dinge. Das ist mit Sicherheit sinnvoll, dass man irgendwie so ein bisschen klar hat, das ist meine Agenda. Diese Elemente brauche ich und so kann ich die umsetzen. Das Zweite ist aber schon auch das, was Sie gesagt haben, Frau Kracht, es sind Aushandlungsprozesse und es gibt bestimmte Dinge, die kann ich nicht per Dekret regeln, sondern im Prinzip muss ich jede Fachkraft fragen, aus welchem Grund umarme ich das Kind jetzt oder fasse es an? Und wenn das ein adäquater Grund ist und es adäquat ist im Alter und in der Reaktion, dann ist es auch in Ordnung. Und wenn es aber nur dazu dient, dass es mir selber besser geht oder dass eigene Bedürfnisse befriedigt werden sozusagen, dann ist es falsch. Und um diese Aushandlungsprozesse kommt man sozusagen nicht rum. Für diese Materialien, wie kann ein Beschwerdesystem aussehen oder wie kann ein Interventionsplan aussehen, gibt es mittlerweile aus sehr vielen Bereichen sozusagen Vorlagen, Vorbilder, so und so könnte es sein. Wir hatten auch mal so eine Übersicht erstellt, welche Punkte müssen abgearbeitet werden, also welche Konstellationen, wie binde ich, was ist Beschwerdesystem, wann muss es sozusagen dieser Fall nach oben weitergereicht werden in Hierarchien, wann muss ich sozusagen eine Leitung einer Institution damit beschäftigen, wann ist es ein Alltagsfall von fachlichem Fehlverhalten, der angesprochen werden muss, aber der auf der Ebene der unmittelbaren Leitungskraft verbleibt. Also solche Aspekte, dass man sagt, okay, all das muss in einem Interventionsplan abgebildet sein. Aber ganz vieles ist eben auch die Frage von Nähe und Distanz ist aus meiner Sicht genauso eben Haltung, wo man sozusagen ja in die Diskussion geben muss. Und das macht Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt auch so ein Stück weit deutlich anspruchsvoller als jetzt ein Strahlenschutzkonzept, wo ganz klar ist, die Vorgabe ist so und so und da diskutiere ich jetzt nicht um den halben Meter, sondern das ist halt der Abstand, der eingehalten werden muss. Und das macht's da halt so ein Stück weit irgendwie einfacher.
Ich hätte noch eine Frage. Und zwar haben wir jetzt ja drüber geredet. Also es geht ganz viel um Haltung. Das glaube ich auch. Auch eine Bereitschaft. Ich glaube, es geht auch um die zu lernen, überhaupt darüber zu reden. Und nicht zu sagen, ich bin mir unsicher und ich darf meine Unsicherheiten nicht teilen oder sowas. Aber jetzt, Sie hatten jetzt ja auch gesagt, also das Gute ist ja, wenn die Schutzkonzepte oder Schutzprozesse auch im Alltag gelebt werden. In der Kirchengemeinde oder meinetwegen auch im Krankenhaus. Mal gucken, wozu Sie uns was sagen können. Aber woran sehe ich das denn, dass so ein Schutzkonzept im Alltag gelebt wird?
Also ich glaube, ich sehe es so ein bisschen am Verhalten der Fachkräfte, wenn ich es jetzt zum Beispiel im Krankenhaus sehe, dass man eine zugewandte Haltung gegenüber den Kindern und Jugendlichen hat, dass es Formate gibt, die, wo Kinder und Jugendliche sich äußern können. Und die gibt es nicht nur auf dem Papier, sondern die sind Alltag sozusagen, dass das ernst genommen wird, wenn Kinder und Jugendliche sich über irgendetwas beschweren, irgendetwas sagen, dass an der fachlichen Qualifikation der Fachkräfte gearbeitet wird, also dass zum Beispiel Kinderschutz immer wieder Thema ist. Auch, dass über Unsicherheiten gesprochen wird, dass es da eben Formate auch gibt. Das ganz großes oder ein ganz schwieriges Thema ist ja, Kollegen auf Fehlverhalten anzusprechen und zu sagen, du, das fand ich jetzt nicht in Ordnung, wie du mit dem Kind oder Jugendlichen vorhin geredet hast, das hatten wir doch anders besprochen oder so. Da gibt es riesengroße Hürden. Weil natürlich, man möchte nicht irgendwie ein Kollegenschwein sein, in Anführungsstrichen. Ne? Also Whistleblower haben's immer schwer. Oder man möchte nicht, dass der andere es persönlich nimmt, weil man möchte ja mit dem auch gut zusammenarbeiten oder mag den. Oder manchmal ist auch Unsicherheit, wie ist die Person ins Team integriert und so. Also es gibt tausend Gründe, solche Dinge nicht anzusprechen. Aber wenn man es schafft, so eine Kultur zu schaffen, dass es möglich ist, so etwas eben auch anzusprechen und zu sagen, dass man sieht es als Möglichkeit zu lernen, sich weiter zu qualifizieren, sozusagen in seinem Verhalten. Das, sowas würde ich sagen, ist schon hohe Kunst, wenn das gelingt, aber ansonsten am Thema auch einfach dran zu bleiben und irgendwie, ich mag das Wort Achtsamkeit nicht so arg, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, achtsam zu sein im Alltag und eben auch wahrzunehmen, wenn es anderen irgendwie nicht gut geht. Und es geht natürlich schon auch um die Strukturen. Also ich sehe da nochmal auch Leitungskräfte in der Verantwortung zu schauen, sind meine Arbeitsstrukturen gut? Lebe ich das selber eigentlich auch vor? Kann man mich kritisieren? Kann man Dinge ansprechen? Spreche ich auch Dinge an? Verhalte ich mich korrekt gegenüber den Kindern und Jugendlichen in meiner Schule, in meiner Einrichtung oder was auch immer? Fehler passieren jedem Mal. Ne? Kann das angesprochen werden? Besteht da eine Offenheit dafür? Und ich finde, da haben Leitungskräfte dann auch eine wichtige, ja, eben auch Vorbildfunktion. Und die können sich ja durchaus auch dafür einsetzen, auch wenn die Rahmenbedingungen manchmal schwierig sind, für eine gute Personalbesetzung, dafür, dass Fortbildung gewährleistet wird, dass Dinge angesprochen werden, dass das Arbeitsklima sozusagen gut ist.
Eine Sache, die Sie gesagt haben, war ja jetzt, dass es vielen Mitarbeitenden, zum Beispiel in der Kirchengemeinde oder in einem Krankenhaus oder in einer Schule, schwerfällt, KollegInnen anzusprechen auf Fehlverhalten. Und ich finde das total wichtig, das festzuhalten, dass wir das sicherlich lernen und üben müssen. Und ich finde das auch total wichtig zu sagen, wenn wir das als Erwachsene nicht schaffen, wie sollen das Kinder und Jugendliche schaffen? Also dieses, weil ja so viele Leute diesen Gedanken haben, Prävention heißt, Kindern und Jugendlichen stark zu machen und dass sie Nein sagen. Und also ich finde, das zeigt uns, dass wir als Erwachsene das oft nicht schaffen, weil wir jemanden nicht verletzen wollen zum Beispiel. Also selbst auf der gleichen Hierarchieebene. Oder weil wir denken, wenn ich das sage, dann habe ich schon wieder einmal zu viel gemotzt oder dann habe ich einen Nachteil bei was anderem. Das alles erleben Kinder und Jugendliche ja in zehnfacher oder hundertfacher Dosis. Und darum, das ist so ein gutes Beispiel dafür, warum Schutzkonzepte wichtig sind, die sich an Erwachsene richten und dann sekundär erst an die Kinder, Jugendlichen und Schutzbefohlenen und nicht sag Nein.
Diese Idee stark machen, Nein sagen. Solche Präventionsprojekte sind gut und sicher auch wichtig. Und ich finde es wichtig, Kinder über ihre Rechte aufzuklären und dass sie jetzt nicht jeder anfassen darf und dass nicht jeder Verwandte sie abknutschen darf, nur weil ihm das jetzt gerade taugt oder so. Das finde ich total wichtig. Es muss aber für die Kinder und Jugendlichen auch klar sein, oder es muss uns deutlich sein, auch wenn man Kinder und Jugendliche stärkt, schaffen die es nicht unbedingt, Nein zu sagen. Und die schaffen es nicht unbedingt, sich da abzugrenzen und auch zu sagen, Kinder stark machen. Ne? Also ein Kind, was jetzt sexuellen Missbrauch erlebt hat, ist ja deswegen nicht schwach. Und da müssen wir, glaube ich, gut aufpassen, dass das zwar wichtige Präventionsbotschaften sind für Kinder und Jugendliche, aber dass klar ist, die Erwachsenen sind dafür verantwortlich, dass Kinder eben auch zu schützen und dass man Kindern eben auch deutlich macht, wenn da irgendetwas passiert ist, zum Beispiel digitale Medien. Ne? Man sagt den Kindern, Jugendlichen, keine Nacktfotos von dir machen, irgendwo hin posten in die Klassengruppe oder so, ne? Das sagt man denen, dann haben sie es halt doch gemacht, ne? Dass Eltern dann dass dann einfach klar ist, die Kinder können trotzdem kommen und sagen, das ist passiert und man schaut es dann gemeinsam an. Insofern haben so Präventionsmaßnahmen auch eine Kehrseite, weil man damit auch, sage ich mal, Erwartungen in die Kinder und Jugendlichen setzt, die sie manchmal auch einfach sozusagen gar nicht erfüllen können oder es dann auch keine Aussage ist über ihre Stärke oder Schwäche.
Und wenn sie schwach sind, ist es okay. Also man darf schwach sein. Menschen werden immer wieder schwach sein. Ich bin ein erwachsener Mensch und ich habe zum Beispiel, wenn ich im Krankenhaus bin nach einer OP, dann bin ich nicht stark und Kinder sind in Entwicklungskrisen oder erleben Gewalt zu Hause oder was auch immer es ist, warum auch immer. Der Schutz vor sexualisierter Gewalt hat nichts. Alle haben grundsätzlich das Recht auf den Schutz vor sexualisierter Gewalt, völlig unabhängig davon, wie sie als Person sind oder sich verhalten in dem Moment. Also das finde ich halt so wichtig, also dass da nichts von abhängig ist.
Es stimmt halt schon auch, wir leben Kindern und Jugendlichen was vor, ne? Und wenn bei uns wir nicht Fehler auch zugeben können oder so, oder dann den Kindern und Jugendlichen sagen, ja, jetzt leg halt mal dein Smartphone weg und man ist aber selber dauernd mit dem Smartphone zugange, dann ist das jetzt nicht so das gute Vorbild, sag ich mal. Und so, und da halten uns Kinder und Jugendliche auch manchmal den Spiegel vor, ne? Wie wir selber sozusagen agieren und dass wir einerseits es so sagen und dann es selber aber irgendwie ganz anders auch machen. Ja.
Woran erkenne ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Erziehungsberechtigter für ein Kind bin, das in einer Kirchengemeinde in den Kindergottesdienst geht oder irgendwie sowas macht, dass das Schutzkonzept, was die Kirchengemeinde hat, gut ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte mal so die Tendenz zu sagen, ich würde überhaupt erstmal nachfragen, ob es ein Schutzkonzept überhaupt gibt. Ich hätte nämlich so die Befürchtung, dass es das in vielen Gemeinden gar nicht gibt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da so richtig irgendwie Kriterien gibt, aber zu sagen, das Thema ist immer mal wieder präsent, dass man das auch sagt. Ich fand es sehr interessant, im Gemeindebrief von meiner Gemeinde, wo ich bin, stand vor einiger Zeit mal, hatte hier jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, was geschrieben über sexualisierte Gewalt. Es ging damals um die Forumstudie und es ging eben darum, dass Gemeinden jetzt Verantwortung übernehmen müssen und dass die Kirche etwas tun muss und dass sich da niemand vor verstecken kann und so, ne? Und wenn halt solche Botschaften immer mal wieder gesendet werden, wir wissen um das Thema, vielleicht auch, dass ein Schutzkonzept auf einer Webseite von einer Kirchengemeinde auch mal publiziert wird, dass mal deutlich gemacht wird, wie ist das überhaupt erarbeitet worden. Vielleicht wurde ja mit den Kindern im Kindergottesdienst auch mal über ihren Schutz gesprochen. Man hat das gemeinsam irgendwie erarbeitet. Es ist immer mal wieder Thema. Aber im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob es da so Kriterien gibt. Ich würde eher denken, dass viele Gemeinden da in die Richtung noch gar nichts groß gemacht haben. Vielleicht könnte es auch ein gutes Zeichen sein, wenn jemand in der Gemeinde dafür benannt ist, der eben für das Schutzkonzept und die Weiterentwicklung auch zuständig ist. Das machen ja manchmal große Institutionen auch, dass sie sogenannte Missbrauchsbeauftragte in Anführungsstrichen benennen. Das hat alles auch Vor- und Nachteile, ne? Das Thema ist präsent. Andererseits besteht dann manchmal die Neigung, die Verantwortung für die ganze Thematik auf diese Person abzuschieben. Und die kämpft sich mit dem Thema ab. Und in der Institution möchte man sich aber eigentlich nicht so richtig damit auseinandersetzen. Aber auch das hat sozusagen Kehrseiten. Vielleicht ist es auch ein Thema, was im Kirchengemeinderat oder in so einem Gremium mal besprochen werden könnte oder so.
Ich glaube, man erkennt, dass was funktioniert, wenn die Personen, die in so einer Gemeinde aktiv sind, über das Thema sexualisierte Gewalt und auch über Macht sprechen können und die nicht so belastet wirken, sondern man merkt, sie können sich sachlich über das Thema unterhalten und sie sind nicht in einer defensiven Haltung, sondern sie sagen, ja, wir haben daran gearbeitet, wir wissen, dass das nicht immer perfekt ist, wir entwickeln das weiter, gucken Sie mal, hier haben wir Informationen. Also wenn man so eine Offenheit einfach merkt und dann auch gesagt werden kann, ja, wir haben das regelmäßig einmal im Jahr beim Kirchenvorstand, ist es auf Wiedervorlage sozusagen. Das ist aber unser Minimum, wie wir darüber reden. Also so eine Offenheit, ich glaube, daran würde man das merken, bei den Erwachsenen auf jeden Fall.
Das würde ich schon auch so sehen. Also ich versuche immer, ich mache ja auch Studierendenunterricht, und ich versuche eigentlich immer auch über das Thema Kinderschutz so zu sprechen, als dass das ein ganz normales medizinisches Thema ist, was halt im klinischen Alltag eben auch mal der Fall sein kann und dass dann nicht sozusagen eine große Scheu oder Angst besteht, sondern dass eben klar ist, okay, es ist vielleicht schwierig, Eltern auf so einen Misshandlungsverdacht eben auch anzusprechen, oder es ist vielleicht schwierig, da zu agieren, oder man weiß es dann vielleicht nicht genau, aber zu sagen, sie müssen den Fall nicht alleine lösen, sie können sich beraten lassen. Es gibt andere Player im Kinderschutz und so, und das so ein Stück weit in dem Sinne zu normalisieren, dass es besprechbar ist, ne? Dass es ein Thema ist, einfach was man ansprechen kann auch, und das sozusagen als Fall auch abgearbeitet werden kann im medizinischen System und man den betroffenen Kindern und Jugendlichen oder auch vielleicht erwachsenen Personen dann einfach adäquat auch helfen kann.
Also ich finde das schwierig. Wenn ich in ein Krankenhaus gehe, dann mache ich mir vorher keine Gedanken über Brandschutz oder Strahlenschutz, dann gehe ich davon aus, das läuft. Wenn ich dann noch ganz bei der Sache bin, dann gucke ich mir im Krankenhaus vielleicht nochmal an. Ach, da ist ein Fluchtweg. Oh, das ist ja interessant, wie die das gemacht haben. Aber auch nur, weil entsprechende Symbole da sind. Aber man setzt sich natürlich nicht wirklich vorher damit auseinander, weil man einfach davon ausgeht, dass es in Ordnung ist. Ich denke, gerade in Bezug auf Kirche und die ganze sexualisierte Gewalt, die da vorgekommen ist, sollte es ja eigentlich doch für Außenstehende einfacher sein zu erkennen. Naja, ist das da jetzt gut umgesetzt worden oder nicht? Und sollte sich eigentlich nicht auf solche, ja, Sachen zwischen den Zeilen verlassen müssen, wie zum Beispiel, wird da frei drüber gesprochen oder regelmäßig Kirchenvorstand? Das finde ich als Qualitätsmerkmal irgendwie noch nicht so ganz überzeugend.
Also ich habe das jetzt erstmal gesagt, wie spürt man das einfach? Weil ich spüre das, wenn ich mit Fachkräften arbeite. Ist denen das unangenehm? Kommen 397 Triggerwarnungen und es wird erstmal geredet, wie schwer das Thema ist? Oder kann man sich sachlich darüber unterhalten? Also für mich ist ein Qualitätsmerkmal, glaube ich, wenn nicht 397 Triggerwarnungen kommen.
Bei dir ist das vielleicht auch mal was anderes, weil du dich grundsätzlich mit dem Thema auseinandersetzt, so wie ich mich mit Brandschutz in Fernsehtürmen auseinandersetze. Aber ich sag mal, für Elternteil, das jetzt einfach nur sagt, ich möchte mein Kind dort gerne in den Kindergottesdienst bringen und ansonsten einfach nur gerne wissen, ob es da sicher abläuft oder nicht, wird das vielleicht nicht möglich zu sein, solche Nuancen herauszuhören.
Vermutlich nicht. Und ich hätte auch so die Befürchtung, dass viele Eltern da jetzt auch gar nicht so aktiv nachfragen. Gibt es hier ein Schutzkonzept oder irgendwie sowas? Ne? Das ist ja jetzt auch nicht der Begriff, der jetzt, sage ich mal, breit irgendwie geläufig ist. Ich denke, da ist Gewaltschutz einfach was anderes als Strahlenschutz. Dazu muss man hoffentlich kein Plakat aufhängen. Das ist hoffentlich klar, dass man die Regeln da einhält. Das nochmal deutlich zu machen. Wir haben bei uns an der Klinik das Thema Gewaltschutz oder Gewaltprävention auch in unser Leitbild aufgenommen. Also wir haben gesagt, wir möchten als Klinik für alle ein sicherer Ort sein. Wir möchten, dass Fehlverhalten auch gemeldet wird. Wir wollen aus Fehlern lernen und so weiter. Jetzt sind aber Leitbilder auch nicht unbedingt was dann breit von den PatientInnen gelesen wird. Aber das eben auch für uns einmal deutlich zu machen, das sind die Prämissen, unter denen wir gerne arbeiten möchten.
Ich sehe da eine sehr große Gefahr. Bei der Kirche sehe ich, dass es überall steht, sexualisierte Gewalt auf den Internetseiten. Ziemlich weit vorne kommt immer das Thema sexualisierte Gewalt. Überall heißt es hier Schutzkonzept, Schutzkonzept da. Ob alle eins haben, ist eine andere Frage. Ja, es ist blöd gelaufen, aber wir haben jetzt Schutzkonzepte. Und alleine die Tatsache, dass man sagt, wir haben jetzt welche, heißt eben überhaupt nicht.
Die Frage, die Sie so ein bisschen aufwerfen, Herr Feistauer, ist ja die Frage der Evaluation von Schutzkonzepten. Also woher weiß ich, dass ein Schutzkonzept wirkt? Das ist tatsächlich was wissenschaftlich auch noch wenig bearbeitet ist oder wo es, sage ich mal, keine fixen Instrumente gibt, um das zu messen. Es gibt verschiedene Ansätze. Also was man sich angucken kann, ist was rein Quantitatives. Gibt es einen Interventionsplan? Ja, nein. Gibt es Beschwerdesystem? Ja, nein. Dann weiß man, okay, es gibt dieses Element. Wirkt das? Das wäre eher was Qualitatives. Müsste man sich im Prinzip einmal anschauen, anhand von konkreten Fällen zum Beispiel. Hat der Interventionsplan funktioniert? Wo gab es irgendwie Probleme? Müsste man entweder jemanden dran setzen oder ein Forschungsprojekt draus machen oder was auch immer. Was man sich auch noch angucken, ist so ein bisschen die Prozessevaluation. Wie ist das Schutzkonzept entstanden? Gibt es zum Beispiel eine feste Schutzkonzeptgruppe, die sich fortlaufend mit dem Thema auseinandersetzt? Ist das Schutzkonzept partizipativ entstanden? Hat man da Kinder und Jugendliche eingebunden? Hat man Eltern sozusagen mal gefragt? Also das sind ja auch Qualitätsmerkmale, zu sagen, man macht Dinge partizipativ. Oder werden Mitarbeitende regelmäßig fortgebildet zu diesem Thema? Ist das mal Thema in Stationsbesprechungen oder in anderen Formaten, Lehrerkonferenz oder wie es auch immer in anderen Institutionen eben aussieht? Aber im Prinzip, wenn man jetzt so die Evaluation angucken will, müsste man sagen, es ist so eine Summe sozusagen, so ein Stück weit aus allem. Und auch wenn man jetzt, das ist ja auch so ein bisschen, man könnte ja die Idee haben, okay, man vergleicht jetzt 20 Fälle und dann kriegt man schon raus, ob das Schutzkonzept gut funktioniert hat, ne, der Interventionsplan, das alles. Jetzt ist es ja aber so, dass bei Fällen oft die Konstellationen sehr, sehr unterschiedlich sind. Mal ist es Fachkraft oft Kind, mal sind es Kinder untereinander oder so. Dann sind schon wieder Dinge schwierig vergleichbar. Was soll eigentlich zum Schluss sozusagen rauskommen? Also insofern ist die Evaluation von Schutzkonzepten auch so ein Stück weit eine Herausforderung. Was aber auch ein gutes Zeichen sein könnte, ist, wenn eine Institution mal sagt, wir haben da was entwickelt, kann da jemand von extern mal drüber schauen? Also ich hatte jetzt ein paar Mal Anfragen, wo Kliniken mich gebeten haben, ihr das Schutzkonzept mal anzuschauen und mal zu gucken, passt das überhaupt schon vom Verschriftlichten, und man dann ins Gespräch gegangen ist. Ist es partizipativ entstanden? Wer hat das eigentlich geschrieben? Passen die Elemente da aufeinander? Wie viele Beschwerden haben sie eigentlich gehabt? Was wurde da sozusagen auch gemeldet, gemessen an der Gesamtzahl der Patienten und Mitarbeitenden in der Klinik sozusagen, ne? Also so ein Blick von außen kann was sein. Das ist vielleicht auch was Fachberatungsstellen mal irgendwie übernehmen können. Aber sowas würde ich schon auch als Qualitätsmerkmal sehen, wenn man sich sozusagen einer externen Prüfung unterzieht. Aber Sie haben schon recht, man kann in die Institution nicht reingucken, ne? Also ob das wirklich im Alltag gelebt wird oder nur nach außen Zeichen ist, ist nicht immer sozusagen sichtbar, es sei denn, man ist in der Institution unmittelbar drin oder beteiligt.
Naja, und wenn alles richtig gut läuft, dann haben wir, also wenn alles ideal laufen würde, hätte man ja auch so ein Präventionsparadox. Also dann würde man präventiv was verhindern, aber weiß ja gar nicht, dass man es verhindert hat. Also das wäre ja das Allerschönste, wenn es so wäre. Also darum ist ja auch die Frage, was ist eigentlich besser? Ist eigentlich besser, wenn mehr Meldungen eingehen? Ich würde sagen, es ist eigentlich besser, wenn mehr Meldungen eingehen, weil ich glaube, die Dunkelziffer ist sowieso da. Aber viele denken natürlich, ist es besser, wenn es dann weniger Meldungen gibt. Aber ich glaube halt, die Tatsache, wenn es Meldungen gibt, zeigt es, dass die Leute das Schutzkonzept oder die Beschwerdewege oder sonst was auch kennen und dass sie davon Gebrauch machen. Und das ist ja auch ein grundsätzlicher Vertrauensbeweis auf eine Weise. Also muss man kein Riesenvertrauen haben, aber man weiß zumindest, dass es da ist.
Ich würde auch davon ausgehen, dass wenn man sich neu mit diesem Thema beschäftigt und es neu in die Institution bringt, dass es dann häufig mal mehr Meldungen erstmal geben wird, weil dann klar ist, aha, in meiner Institution ist da aber eine Offenheit jetzt für das Thema da. Ich habe da jetzt eine Ansprechperson und mit der rede ich jetzt mal und spreche das überhaupt an, ne? Insofern würde mich, glaube ich, jetzt sozusagen ein Peak am Anfang an mehr Meldungen auch gar nicht so irritieren, weil ich dann denken würde, ja, da kommen jetzt mal die raus, die vorher gar nicht gemeldet hätten, sondern jetzt eben merken, okay, die Institution hat sich auseinandergesetzt, die hat einen Interventionsplan und so weiter. Da passiert jetzt sozusagen etwas.
Es gibt ja auch immer so einen Widerstand gegen diese Schutzprozesse, dass Leute auch sagen, ja, dann die melden sich doch dann auch nur, weil sie Aufmerksamkeit wollen, oder die melden sich, weil sie jemandem schaden wollen. So, und darum dürfen wir das auch nicht zu niedrigschwellig machen.
Also diese Widerstände gibt es immer mal wieder. Interessanterweise im medizinischen Bereich habe ich es häufig so erlebt, dass sie dann gesagt haben, ja, aber wer redet denn eigentlich über die Gewalt gegen uns als Fachkräfte, weil das natürlich im medizinischen Bereich ein wichtiges Thema ist. Und es ist auch so, es gibt aggressive Patienten und man erlebt da Gewalt als Fachkraft. Und da kommt dann oft gerne der Einwand, ja, aber wo sind denn wir und wo bleiben denn wir? Und was tatsächlich wirklich ganz habe ich in fast jedem Fall bis jetzt war Thema, was ist mit Falschbeschuldigung? Ganz große Angst, falsch beschuldigt zu werden, ist jetzt, sage ich mal, gerade auch im psychiatrischen Bereich auch nicht so ganz unrealistisch. Das kommt ja auch immer mal wieder vor. Ich versuche dann eher so über Situationen aus dem Alltag das auch anzusprechen, weil dann nämlich häufig deutlich wird, ah ja, okay, da habe ich jetzt doch mal eine Situation erlebt, da haben wir den Patienten sehr grob angefasst oder den vielleicht auch mal angebrüllt oder da sind Dinge nicht gut gelaufen. Häufig geht es da gar nicht um sexualisierte Gewalt, sondern eher um andere Gewaltformen. Oder man dann sagt, ah ja, da weiß ich nicht, haben jetzt 4 Leute das Kind festgehalten, um Blut abzunehmen. Ist das jetzt eigentlich Gewalt gewesen? Hätte man das anders lösen können? Und dann entsteht doch häufig sehr viel Reflexion und Sensibilität auch für die Sachen. Ich mache schon auch immer deutlich, dass das andere, Gewalt von Patienten gegen Fachkräfte, auch ein total wichtiges Thema ist. Also, weil ich finde, auch die Fachkräfte haben ja ein Anrecht darauf, dass sie zur Arbeit kommen können und dass das gewaltfrei sozusagen abläuft. Und Fachkräfte sind ja auch eine wichtige Ressource, ne? Und das trägt natürlich auch zum Wohlbefinden bei, wenn klar ist, dass bei solchen Übergriffen auch was gemacht wird, ne? Und auch da ist es ja so, dass das früher, wenn Patienten übergriffig geworden sind, ne, die Hand am Po beim Pflegen und so, das wurde überhaupt nicht angesprochen. Also man hat dann gesagt, ah ja, der Patient hat wieder gekrapscht und so, ne, irgendwann hat man dann nur noch die Pfleger reingeschickt und das ist aber überhaupt gar kein Thema gewesen. Das hat man halt so zur Kenntnis genommen. Das gehörte halt irgendwie dazu, in Anführungsstrichen. Und das finde ich schon auch wichtig und richtig, dass solche Dinge heute angesprochen werden, dass man dem Patient es eben auch mal deutlich macht, dass das nicht geht oder dass man auch im Kollegenkreis dann eben darüber redet und sagt, wie, dann geht man eben zu zweit zum Patient oder dass man Lösungsstrategien irgendwie erarbeitet. Insofern finde ich, es muss in alle Richtungen angeschaut werden. Und dann erlebe ich schon auch, dass gerade wenn es dann auch darum geht, um Situationen, die vielleicht mit Unsicherheit behaftet sind, wo man dann in fachliche Diskussionen kommt, dass dann Widerstände gegen Schutzkonzeptentwicklung auch, sage ich mal, ein bisschen schmelzen oder zurückgehen. Und ich glaube, was eben wichtig ist, dass auch Ressourcen bereitgestellt werden, dass man zum Beispiel vielleicht auch mal sagt, okay, da stelle ich jetzt auch mal Menschen frei dafür oder ich mache da mal einen Tag dazu, einen Informationstag, lade da mal jemand ein, der zu dem Thema spricht und man diskutiert es einfach mal und dann habe ich schon den Eindruck, dass so ein Thema auch Raum findet.
Wir haben jetzt ja im Grunde genommen über verschiedene institutionelle Kontexte gesprochen. Nochmal wichtig, was Sie am Anfang gesagt haben, natürlich ganz viele Betroffene von sexualisierter Gewalt erleben diese Gewalt gar nicht in Institutionen, sondern in der Familie, im Familiennahfeld. Und Schutzkonzepte dienen eben auch dazu, dass diese Institutionen zu Kompetenzräumen werden. Also dass das also auch wirklich eine Bestärkung auch der Fachkräfte ist, dass sie ja auch ihren Beruf besser noch ausüben können und sowas. Das finde ich auch wichtig. Aber auch so ein bisschen dieses, ja, was gehört eigentlich dazu zu Schutzkonzepten? Was kann man in so einer Gemeinde, in einer Schule, im Krankenhaus vielleicht vor Ort tun? Fand ich sehr interessant. Auch vieles, was unbefriedigend bleibt, weil es sich nicht auflösen lässt oder wir noch nicht wissen, wie das geht. Was würden Sie denn gerne noch sagen, abschließend zu dem Thema?
Also dieses, was Sie gerade gesagt haben, das mit dem Runterbrechen auf sozusagen auf den Bereich von Gemeinde, das ist vielleicht nochmal ein wichtiges Thema. Wir hatten bei uns ein Projekt gemacht, das hieß Schutzkonzept in der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und da ging es auch nochmal so ein bisschen drum, da sind jetzt, ist vielleicht so ein ganz kleiner Verein, der kann jetzt nicht ein, also der Anspruch, sag ich mal, der Anspruch an ein Schutzkonzept kann nicht der gleiche sein wie in einer großen Institution, sondern man muss überlegen, was sind Elemente, die umgesetzt werden sollten. Also es ist klar, es braucht einen Interventionsplan, Beschwerdesystem, aber es muss auch noch machbar sein sozusagen für den Verein. Und ich glaube, das sind auch Dinge, da muss Schutzkonzeptentwicklung, auch theoretische Entwicklung, sage ich mal, nochmal weitergehen, auch zu sagen, was ist denn jetzt für so eine kleine Kirchengemeinde, was ist da überhaupt machbar, was ist realistisch, was können auch gute Strukturen sein. Da würde ich mir manchmal mehr wünschen, dass Dinge, die in der Praxis mal umgesetzt worden sind, dass man darüber mal irgendwo liest, weil ich habe den Eindruck, dass in der Schutzkonzeptentwicklung in vielen Institutionen viel dazu gearbeitet, aber wenig dazu publiziert wird. Und da könnte man manchmal, glaube ich, aus der Praxis noch deutlich mehr lernen, wenn es da irgendwie Formate gäbe, wo man über dieses Thema mal eben spricht und sagt, wir haben uns auf den Weg gemacht und das sind irgendwie unsere Erfahrungen. Ja, was würde ich zum Schluss gerne noch sagen? Also Schutzkonzepte, ich finde es ein spannendes Thema, das ist ein wichtiges Thema, es ist auch manchmal ein frustrierendes Thema, das muss man vielleicht auch mal sagen. Also ich bin seit Jahren in der Schutzkonzeptgruppe unserer Klinik und manchmal denkt man, das hatten wir doch jetzt alles schon besprochen, da haben wir doch was entwickelt und warum wissen die Leute das jetzt schon wieder nicht mehr? Also das Schutzkonzept im Alltag zu halten, es vielleicht auch, das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp für Institutionen, es in Onboarding-Prozesse mit reinzubringen, in Einarbeitungsprozesse gleich deutlich zu machen, wir haben da Materialien, wir haben ein Schutzkonzept, vielleicht auch einen kleinen Erklärfilm drehen, den zur Sensibilisierung, den sich alle neuen Mitarbeitenden anschauen müssen oder eine angesprochene PowerPoint oder irgendwie sowas. Weil das ist schon manchmal frustrierend, ne? Also man hat Dinge entwickelt und man muss sozusagen ständig gucken, dass die neuen Mitarbeitenden es noch wissen, dass die alten Mitarbeitenden es nicht vergessen haben, dass man sich doch damit auseinandergesetzt hatte. Und man muss natürlich auch immer die Leute bei der Stange halten, die dann Lust haben, daran weiterzuarbeiten und sich für das Thema in der Institution einzusetzen. Also das ist auch manchmal, muss man halt immer wieder gucken, dass man Personen findet, die man für das Thema gewinnen kann.
Vielen Dank, Frau Hoffmann, dass Sie bei uns im Podcast waren. Das war doch nochmal sehr interessant. Ich denke, dass es da auch immer wieder gut ist, Leute aus der Praxis zu haben, die gerade wie Sie eben dann auch nochmal einen Bezug haben zu anderen Schutzkonzepten, zum Beispiel eben der Strahlenschutz, das macht das Ganze doch dann immer sehr anschaulich. Und auch ansonsten vielen Dank an alle, die bis jetzt zugehört haben und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.